wir von Gott reden? Wie können wir von Gott reden? Eben haben wir gesungen, er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. In einem älteren Lied heißt es, Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, sind alles Bilder und Vergleiche, die Jesus auch selbst gebraucht hat und die uns etwas von Gott deutlich machen wollen. Wir können noch viele andere Vergleiche suchen, wie Gott ist. Nie werden wir Gott in seinem ganzen Wesen erfassen. Und wenn ich euch bitten würde, ein Bild von Gott zu malen, was würdet ihr dann zeichnen? Irgendein altes Klischee von einem alten Mann mit grauem Bart, der auf einer Wolke sitzt? Oder ist Gott für dich so etwas wie ein Notnagel, an dem man sich festhalten kann, wenn man selbst nicht mehr weiterkommt und mit seinem Latein am Ende ist? Oder hast du dir aus allen möglichen und unmöglichen Religionen selbst ein Bild von Gott zurechtgepuzzelt? Vielleicht bist du auch eher für etwas Abstraktes und malst einfach ein Dreieck. Das sogenannte Gottesauge, das wäre gleichzeitig ein Vergleich mit der Trinität, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Oder würdest du einfach nur durch Farben etwas über Gott zum Ausdruck bringen? Viel Rot ist dabei für Kraft und Liebe, für sein Blut, für uns vergossen. Das Blau, es steht für die Herrschaft, für die Hoheit. Oder Gelb für die Strahlkraft, die alles durchdringt. Oder Grün für seine Schöpfung. Als Christen haben wir dieses große Problem. Wir wollen von Gott reden, von ihm erzählen, aber wir können es eigentlich nicht. Denn Gott ist Gott. Uns steht nur unsere menschliche Sprache zur Verfügung. Uns steht kein Gott zur Verfügung, den man sehen kann. Kein Gott, den wir anfassen können. Kein Gott, dem wir Gestalt geben können. Wo Menschen in der Bibel Gott begegnen, da ist Gott nicht sichtbar. Weder bei Mose im Dornbusch, noch beim Propheten Elia in der Stille, noch bei Abraham in den drei Fremden. Nun gut, wir können auf Jesus zeigen, seht, da ist Gott. Ich und der Vater sind eins, hat Jesus gesagt. Aber da sehen wir Gott eben nur als Menschen. Als Menschen, der die göttlichen Eigenschaften abgelegt hat. Die Allgegenwart, die Allmacht und die Allwissenheit. Und wohl dem, der in dem gekreuzigten Jesus von Nazareth Gott erkennt. Ja, am Kreuz sehen wir Gott. Aber da sehen wir ihn in seiner Ohnmacht. Der Hauptmann hat das als einer der ersten erkannt. Dieser ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Wenn wir Gott sagen und damit den Vater Jesu Christi meinen, dann erreichen wir nicht nur die Grenzen dessen, was wir uns vorstellen können. Nein, wir gehen eigentlich über diese Grenzen hinaus und verlassen damit bereits die Möglichkeit unseres Denkens und unserer Sprache. Wir können eigentlich nur mit Vergleichen ausdrücken, was wir meinen. Und andere Mittel hatten auch nicht die großen Propheten, bis zuletzt Johannes, der einen Blick in Gottes neue Welt tun durfte. Auch er konnte das, was er gesehen hat, nur mit unserer menschlichen Sprache umschreiben und dabei Vergleiche gebrauchen, die auch den Lesern seiner Offenbarung etwas sagten. Die goldene Stadt, Vergleich für die Ewigkeit, Tore aus Edelsteinen, das Lamm auf dem Thron. Wir wissen, dass der Jesus gemeint ist. Womit lässt sich Gott vergleichen? Vielleicht am ersten damit, versucht mal, euch das tiefste und bewegendste Ereignis in eurem bisherigen Leben vorzustellen. Das, was dich am meisten angerührt hat. Ein Ereignis, das dich mit großem Glück und Zufriedenheit ausgefüllt hat. Und nun versuch es, dieses Ereignis in Worte zu fassen. Wie könntest du dies einem anderen Menschen, der diese Erfahrung noch nicht selbst gemacht hat, wie könntest du das beschreiben? Ich denke, das ist schwer. Und letztlich muss jeder selbst so eine Erfahrung machen. Bis ins kleinste Teil kann ich nicht weitergeben, was ich selbst erlebt habe. So ähnlich verhält es sich mit Gott. Die Schreiber der Bibel wissen darum und deswegen versuchen sie, sich immer wieder neu Gott zu nähern, indem sie von ihren Erfahrungen mit Gott berichten. Einige Beispiele, wie die Bibel Gott beschreibt, können wir hier zusammentragen. Er ist allmächtig. Er ist furchtbar. Er ist streitbar. Ein zorniger Gott. Er ist größer als die Erde und tiefer als das Meer. Aber er ist auch barmherzig, voller Güte, fähig zur Reue. Da reut es ihn, heißt es öfters. Er ist treu und unwandelbar, weil er ewig ist. Und doch verändert er sich ständig, ist neu und lebendig. Wir sehen schon, alle Bilder und Vergleiche unserer Sprache sind nicht fähig, Gott zu fassen und ihn eindeutig und endgültig zu beschreiben. Deswegen vielleicht auch dieses Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, weil wir es nicht können. Wir werden es nicht schaffen, denn jedes menschliche Bild ist zu klein, zu eindeutig, zu festgelegt, zu bestimmt. Wenn wir uns ein Bild von Gott malen wollen, müssten wir, sobald es fertig ist, wieder übermalen und neu anfangen. Immer und immer wieder. Denn Gott ist immer noch anders. Trotzdem müssen die Menschen von Gott erfahren. Und es gibt nur uns Menschen, die wir von ihm erzählen können. Also müssen wir es versuchen und immer wieder. Wir können unsere Erfahrungen mit ihm beschreiben. Wir können Vergleiche suchen, die eine Eigenschaft oder einen Wesenszug Gottes deutlich machen. Ein Vergleich, eine Eigenschaft, ein Wesenszug Gottes ist die Liebe. Ich lese uns aus 1. Johannes 4, die Verse 16b bis 21. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott in ihm. Auch darin hat die Liebe Gottes bei uns ihr Ziel erreicht, dass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegensehen. Denn so wie Christus mit dem Vater verbunden ist, so sind ja auch wir es in dieser Welt. Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann lügt er. Wenn er seine Glaubensgeschwister, die er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Gott gab uns dieses Gebot. Wer ihn liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. In diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, ich habe ihn hier nochmal zusammenhängend, nur in Deutsch, es ist 14 Mal von Liebe und vom Lieben die Rede. Versuchen wir mal zusammenzustellen, was hier zu diesen Stichworten gesagt ist. Gott ist Liebe. Das Zweite, dass Gott uns liebt, bedeutet auch, dass wir Zuversicht und Hoffnung am Tag des Gerichts haben können. Das Dritte, Furcht, und zwar im Sinne von Angst und nicht von Ehrfurcht, ist nicht in der Liebe. Gott kommt uns mit seiner Liebe zuvor. Das Fünfte, wer Gott lieb hat, der muss auch seine Mitmenschen lieben. Gehen wir die einzelnen Abschnitte einmal durch. Gott ist Liebe. sind drei Worte, die mit Leben gefüllt werden müssen. Wie soll so eine Liebe aussehen? Wie sieht sie aus? Was wir vorhin aus 1. Korinther 13 gehört und gelesen haben, hat Paulus versucht, die Liebe Gottes zu beschreiben. Es fallen uns sicher auch noch andere Geschichten, Gleichnisse und Bilder ein, in denen uns die Liebe Gottes beschrieben wird, zum Beispiel vom verlorenen Sohn oder von den verlorenen Söhnen. Wir können sie auch beschreiben vom barmherzigen Vater. Denn der Vater nimmt sein Kind wieder an, mag es auch alles verspielt, verprasst und mit Füßen getreten haben, was der Vater ihm mitgegeben und in seiner Güte geschenkt hat. So ist Gott. Gottes Liebe nagelt niemanden auf das fest, was er mal gewesen ist oder wie er gewesen ist. Immer haben auch wir bei ihm die Chance, neu anzufangen. Auch jetzt, auch heute. Und nichts muss uns mehr belasten von dem, was war oder wie wir mal gewesen sind. Immer wieder in unserem Leben gibt es diesen Punkt, an dem wir neu beginnen können. Und wenn es in unserer letzten Stunde wäre. Gott legt auch dann noch alles beiseite, was gegen uns spricht, was wir an Schuld und Bosheit auf uns geladen haben. Aber warum bis zur letzten Stunde warten, wenn das neue Leben schon jetzt beginnen kann? Genauso wie Gott uns behandelt, sollen wir auch unseren Nächsten gegenübertreten. Und das fällt uns oft sehr schwer. Das Vergeben, was vielleicht mal gewesen ist. Jemanden verzeihen, was er uns vielleicht mal angetan hat. Einen Strich unter die Vergangenheit ziehen und ihre vielleicht verunglückten Beziehungen einen Strich drunter machen. Heute, jetzt sollen wir neu mit dem Menschen anfangen, der unsere Liebe braucht. Liebe bedeutet Zuversicht und Hoffnung haben am Tag des Gerichts. Liebe kann uns also vom Tod retten. Unser Vater im Himmel, der immer wieder neu seine Hand nach uns ausstreckt, der bis in die letzte Stunde unseres Lebens mit seiner Liebe nach uns sucht und ruft, der wird uns auch im Tode nicht fallen lassen. Er wird uns das, was er uns schon vergeben hat, im Gericht nicht noch einmal vorhalten. Wenn wir hier und heute ein Leben in Gottes Nähe beginnen, dann sind wir hindurch, ein für allemal. Denn das ewige Leben, das neue Leben beginnt hier und heute. Wenn wir fragen, wie das eigentlich möglich ist, warum Gott uns verzeihen und das Leben schenken kann, dann sollen wir zu Christus hinsehen. Er ist der Grund, auf dem unser Leben, auch das in der Ewigkeit, das Leben steht und wächst. Er hat alles für uns getan, dass uns niemand mehr verklagen kann. Durch seine Wunden am Kreuz sind wir geheilt. Ja, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden haben. Furcht ist nicht in der Liebe. Wer sich fürchtet, der ist nicht drin in der Liebe. Jetzt bekommen wir auch noch ein Kennzeichen dafür genannt, dass wir wirklich in der Liebe sind, in ihr Leben, in ihr Denken, in ihr Handeln. Wir werden es spüren, wenn die Angst, die Furcht weicht, wenn wir keine Angst mehr haben vor der Zukunft, wenn wir nicht mehr bangender sind davor, was uns Menschen vielleicht antun können. Und wie schnell überfällt uns die Angst? Existenzangst. Angst vor, wie man so sagt, ungelegten Eiern. Angst vor dem jüngsten Gericht, vielleicht auch. Dass man denkt, wird es denn reichen? Wird mein Leben vor Gott Bestand haben? Und merken wir, gerade diese letzte Angst, die ich genannt habe, sie basiert auf dem gesetzlichen Denken, als könnten wir etwas zu unserer Rettung dazu tun. Deswegen Furcht und Angst ist nicht in der Liebe. Nun geht es bei der Liebe nicht um eine Sache, die wir uns nehmen, aneignen könnten, wie irgendein Besitz. Die Liebe ist etwas, auf das wir unser Vertrauen setzen müssen, um es zu erwerben. Was uns hier vielleicht fremd und schwierig erscheint, ist zwischen uns Menschen, besonders zwischen den Geschlechtern, eigentlich nichts Unbekanntes oder gar Unmögliches. Ich kann ja auch nicht die Liebe einer Frau oder einer Frau die Liebe eines Mannes irgendwie durch mein Verdienst oder Wohlverhalten gewinnen. Und würde ich dieser Liebe auch niemals sicher sein können, nur weil eine oder eine sagt, sie hätte mich lieb. Mit mir und in mir gewinnt die Liebe des anderen Menschen Raum. Ja, wenn ich Ja zu dieser Liebe sage, mein Zutrauen darauf setze, und dann kann und werde ich erfahren, wie gut und wie groß die Liebe ist. Genauso ist es mit Gottes Liebe. Ich soll und darf darauf vertrauen, dass Gott mich liebt. Und dann werde ich erleben, wie mich diese Liebe froh macht und verändert. Und so etwas wie Angst, wie Furcht hat in dieser Liebe keinen Platz. Ja, Gott kommt mit uns mit seiner Liebe zuvor. Er hat uns zuerst geliebt. Jetzt ist unsere Liebe gefragt. Was für eine wunderbare Sache. Wir müssen uns nichts verdienen bei Gott. Wir müssen uns nicht verbiegen, dass er uns nur gnädig ansieht. Wir brauchen nichts zu leisten, um uns seiner Liebe würdig zu erweisen. Zuerst und vor allem, was wir Gott bringen und geben könnten, seine Liebe zu uns ist schon da. Und was sollten wir Gott auch schenken? Was an dem, wie wir sind, was wir haben und können, ist denn von uns? Das haben wir alles von ihm geschenkt bekommen. Wer hat denn für irgendein Talent, das er besitzt, etwas getan oder sich gar erarbeitet oder erworben? Klar, man kann und sollte seine Talente kultivieren, durch Üben, durch Trainieren, durch Dazulernen. Aber im Grunde sind unsere Gaben und Fähigkeiten Geschenke, die Gott in uns angelegt hat. Keiner kann was dafür, wenn er gut singen kann, gut Klavier spielen kann, wenn er musikalisch ist, wenn jemand gut zeichnen kann. Es sind Geschenke von Gott, die wir dann kultivieren können und in seiner Arbeit einsetzen. Wer kann etwas dafür, dass er in ärmlichen Verhältnissen geboren wurde? Oder dass er dort das Licht der Welt erblickt hat, wo Hunger und Not herrschen? Und wer ist umgekehrt dafür verantwortlich oder kann er sich selbst zuschreiben, wenn er als Kind einer reichen, angesehenen oder auch gebildeten Familie geboren wurde? Wir hätten das vielleicht alles gern und wir weisen darauf ja auch gelegentlich hin, dass wir aus ärmeren oder auch besseren Verhältnissen stammen, aber wir haben dazu nicht das Geringste getan. Und wie viel anders wir auch immer in unserem Leben auch zu beklagen und zu bejammern haben, ein offener Blick dahin, wo in unserer Umgebung und in unserer Welt wirklich das Elend und der Hunger wohnen, wird uns schnell zurechtbringen. Wir werden dankbar sein für alles, was Gott uns schenkt. Und wenn wir erst dankbar sind für das, was Gott uns schenkt, werden wir auch zurückhaltend sein mit unseren Klagen. Unsere Beschwerden bei Gott werden zum Lobpreis seiner Gnade. Unser Lob Gottes wird da glaubhaft, wo wir nun auch unsere Mitmenschen mit unserer Liebe zuvorkommen. Deswegen das Fünfte, wer Gott liebt, der muss auch seine Mitmenschen lieben. Wenn wir, wie wir es gerade getan haben, über alle Geschenke Gottes an uns nachdenken, über seine zuvorkommende Güte staunen und uns daran freuen, dass in aller Ewigkeit für uns gesorgt ist, dann werden wir die Herzen und die Hände für unsere Nächsten auftun. Wahrhaftig, wie sollten wir Gott nicht lieben? Und wie sollten wir nicht diese empfangene Liebe mit anderen teilen? Zumal wir dann erfahren werden, dass die Liebe Gottes, die wir weiterreichen, nicht weniger, sondern noch mehr wird. Es ist ein Gebot von Gott, dass wir gegenseitig Liebe üben. Bei dem letzten Punkt dieses Liebeskatalogs müssten wir nun eigentlich sagen, warum soll die Liebe denn ein Gebot sein? Ist das denn überhaupt nötig? Der Liebe solch einen fast gesetzlichen Nachdruck zu geben. Wenn wir selbst in der Liebe sind, dann braucht es das sicher nicht. Wenn ich geliebt werde, unverdient und ohne eigenes Zutun, dann kann ich nur antworten, indem ich wiederliebe, indem ich die empfangene Liebe weitergebe an meinen Nächsten. Aber es gibt ja auch die Menschen, die nicht fähig sind, Gottes Liebe in ihrem Leben zu sehen, die also nicht eintreten können in diesen Kreis. Weil Gott mich liebt, liebe ich ihn und die anderen Menschen. Und da mag es schon gut sein, wenn ich höre, es ist Gottes Gebot, dass ich gerade auch meine Liebe denen zuwende, die mir vielleicht nicht sympathisch sind, die nicht in diesem Kreis der Liebe Gottes mit drin sind. Vielleicht gelingt es ja auch einmal der Liebe als Gebot, dass sie uns dorthin führt, wo wir dann erkennen können, Liebe ist das Selbstverständlichste von der Welt. Sie ist der Dank des Menschen, der vor den vielen Gaben seines Lebens verstummt und staunt. So ist es mit der Liebe, jedenfalls für alle, die erfahren haben, dass sie von der Liebe Gottes immer schon herkommen. Ja, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darum lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Zum Schluss ein Zitat von John Wesley. Liebe darf bei dir nicht nur ein vorübergehender Gast sein, sondern sie soll immer deine Seele erfüllen. Achte darauf, dass dein Herz zu allen Zeiten und bei allen Gelegenheiten voll aufrichtiger Nächstenliebe ist. Nicht nur zu denen, die dich lieb haben, sondern zu jedem Menschen. Lass dein Herz nach ihr dürsten, lass sie in deinen Augen funkeln. Sie soll sich in all deinem Tun widerspiegeln. Wann immer du deinen Mund auftust, lass es in Liebe geschehen und gebrauche deine Zunge im Dienst der Freundlichkeit. Lass dich in deiner Zuwendung nicht einschränken, sondern nimm dich jedes Menschen an. Jeder hat Anspruch auf dein Wohlwollen. Sei wie Augen für die Blinden, wie Füße für die Lahmen, wie ein Ehemann für die Witwe und wie ein Vater für die Waisen. Amen.